Wir haben also gesehen, Verse 12 bis 17, die Schändung des Opferdienstes durch die Söhne Elis. Und in dem Zusammenhang dann der Kontrast, Vers 18. Und Samuel diente vor dem Herrn. Ein Knabe, und gemeint ist eben ein ganz kleiner Knabe, umgürtet mit einem leinen Ephod. Wir haben also hier den Kontrast, diese Söhne von Eli. Und wir müssen uns im Klaren sein, einer dieser Söhne hätte, je nachdem, dann Hohepriester werden können in der Zukunft. Aber es waren gottlose Leute und sie werden bezeichnet in Vers 12 als Söhne Belials. Ich habe das gestern schon erklärt im Zusammenhang mit dem Ausdruck Tochter Belials in Kapitel 1, wo Hannah dem hohen Priester klar macht, sie sei nicht eine Tochter Belials, Vers 16. Ich habe erklärt, der Ausdruck Belial bedeutet ohne Nutzen, also ein nutzloser Mensch. Und im Hebräischen drückt man aus, wenn man zu einer bestimmten Kategorie gehört, mit Sohn oder Tochter. Das ist für uns ganz fremd, aber in den semitischen Sprachen ist das völlig normal. Darum hat der Herr Jesus zum Beispiel zwei Jünger genannt, die sehr, sehr temperamentvoll waren, Donnersöhne. Nicht wahr? Markus 3. Boanerges. Und das bedeutet eben, sie gehören zu der Kategorie der, die explosiv sind. Darum Söhne. Und auch im modernen Hebräischen zum Beispiel, wenn man sagt, ein dreistöckiges Haus, dann sagt man, ein Haus, Sohn von drei Stockwerken. So spricht man heute. Also ein Haus von der Kategorie von drei Stockwerken. Und eben eine Tochter Belials, das ist also eine Frau, die zu der Kategorie gehört von Menschen, die ihre Lebensbestimmung böswillig verpassen. Und Söhne Belials genauso. Aber später in der Bibel wird dieser Ausdruck Belial, wie schon gesagt, ausdrücklich in 2. Korinther 6, zu einem Namen des Teufels, der eben Menschen wegbringen will von ihrer Ausrichtung auf den Schöpfer, zu dem hin sie geschaffen sind. Und er möchte, dass sie sie verpassen. Und Söhne Belials sind also, kann man sagen, Söhne des Satans. Das waren diese Priester. Nebenbei möchte ich noch erwähnen, diese Gabel mit den drei Zinken in Vers 13, die gehörte zu den Tempelgeräten in der Stiftshütte. Aber das wird in der Beschreibung der Stiftshütte in 2. Mose 25 bis 40 nicht erwähnt. Aber hier kommt das so beiläufig vor. Und das ist auch der Grund, warum das Tempelinstitut in Jerusalem, das Mechon HaMikdash, wo die Tempelgeräte vorbereitet werden für den kommenden dritten Tempel, die haben auch dieses Tempelgerät schon bereitgestellt. Also im Institut, im jüdischen Viertel der Altstadt, gerade auf dem Nachbarhügel vom Tempelberg, dort kann man also auch diese Gabel mit den drei Zinken sehen. Und wir sehen also Eli und diese Söhne Belials, die seine Söhne waren, und der Kontrast Samuel, ein kleiner Junge, der aber Unterstützung bekam in die gute Richtung von zu Hause. Diese Mutter kam zwar einmal im Jahr nach Shiloh, aber das war immer wieder die Gelegenheit, sich um diesen kleinen Jungen zu kümmern. Und dadurch, dass sie eben ihn auch mit Kleidung ausrüstete für den Dienst, sie machte also immer eine Kleidung bereit für ihn, dieses Oberkleid, damit er da seinen Dienst ordentlich ausüben konnte. Also es war Unterstützung da. Und das ist so entscheidend für Kinder, die in einer schlimmen Umgebung sind, aber die Unterstützung der Eltern ist ganz entscheidend. Und darum ist auch das gemeinsame Mittagessen und Abendessen in der Familie so wichtig. Das ist nicht einfach der Ort, wo man halt eben notgedrungen etwas essen muss, sondern das ist der Moment, wo so viel Austausch ganz natürlich abläuft. Und wo man eben auf Themen zu sprechen kommt, was war in der Schule und so weiter, ohne dass es genau programmiert ist. Ja, jetzt sprechen wir darüber, jetzt sprechen wir da. Nein, es ist spontan und angemessen auf die Bedürfnisse, die da sind. Das ist ganz entscheidend für Kinder, dass sie bestehen können in einer gottlosen Umgebung. Das, was in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem ist. Die Schule ist wirklich in die Gewalt von widergöttlichen Kräften gekommen. Also etwas Unvorstellbares. Und wie können Kinder da bestehen? Ganz wichtig, diese Haltung und Unterstützung der Eltern und dieser Austausch, der dabei geschieht. Weiter sehen wir etwas Erstaunliches. Wenn Hannah nach Shiloh kam, wird hier gesagt, Jahr für Jahr, Vers 19b, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer zu opfern. Was ist mit Penina? Sie wird gar nicht mehr erwähnt. Und jetzt wird nicht gesagt, dass sie in der Zwischenzeit verstorben ist, aber es wäre denkbar. Weil jetzt geht es nur noch um Hannah und Elkanah. Und wir sehen auch, der Hohepriester segnet, und zwar das Ehepaar und nicht mehr die polygame Familie. Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach. Und dann sehen wir, dass sie eben noch mehr Kinder bekam unter dem Segen des Herrn. Ein ganz schöner Ausdruck, Vers 21. Und der Herr wandte sich Hannah zu. Warum? Weil sie sich dem Herrn zugewendet hat, dann wendet der Herr sich eben auch uns zu. Das ist ein göttliches Prinzip. Wir können das noch mit anderen Worten unterstreichen durch 2. Chroniker 15. In der Zeit von König Asa tritt ein Prophet auf. 2. Chroniker 15, Vers 1. Und auf Asaria, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Hört mich, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Das ist eine Bedingung. Der Herr ist nicht automatisch mit uns, sondern es hängt davon ab, ob wir ganz bewusst uns entscheiden, wir wollen mit dem Herrn sein. Und weiter sagt er, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Hannah hat den Herrn gesucht und darum dieser Segen. Und der Herr wandte sich Hannah zu. Und in ihrem Fall war das eben, dass diese einst unfruchtbare Frau nicht nur gerade ein Kind bekommt, sondern sie darf noch weitere haben. Aber es wird dann gesagt, und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Und da wächst etwas heran, das dann in Vers 26 noch erstaunlicher umschrieben wird. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Und da sehen wir, dass er ein alttestamentlicher Hinweis war auf den Messias. In Lukas 2, wo die Geburt und die erste Zeit nach der Geburt des Herrn Jesus beschrieben wird, und zwar bis 12 Jahre, da lesen wir Folgendes. Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs besser übersetzt, das Kindlein, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und nachdem der Zwölfjährige beschrieben wird, in den Versen 41 bis 51, heißt es im darauffolgenden Vers: Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Das ist ganz klar eine Wiederaufnahme dieses Motivs, wenn ich mich musikalisch ausdrücke, bei Samuel. Das ist wie in der Musik, wo Motive, die wieder erscheinen, immer einen Erinnerungseffekt haben an einen früheren Moment. Und da genauso. Samuel war als Kind schon ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, auf den Shiloh. Und er, treu als kleiner Junge, in Shiloh. Dann wird in den Versen 22 bis 25 beschrieben, wie diese Söhne Elis nicht nur das Opfer Gottes schändeten, also Gottes Herrlichkeit damit direkt angriffen, sondern sie haben auch das Volk Gottes geschändet durch Hurerei. Also unglaublich, wie das dem Teufel gelungen ist, da, kann man sagen, im Haus Gottes einen moralischen Sumpf hineinzubringen. Diese Männer haben laufend Frauen missbraucht. Fast nicht zu glauben, dass also der Ort des Gottesdienstes zum Ort der Verführung zu ganz schwerer Sünde ist. Ja, denn Vers 22 sagt: Und Eli war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Was bedeutet das? Sich scharen beim Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Wir schlagen auf 2. Mose 38, 8. Das sind ja die Kapitel, die den Bau der Stiftshütte beschreiben, den Plan und die Ausführung, Kapitel 25 bis 40. Und ich lese 38, 8. Und er machte das Becken aus Kupfer und sein Gestell aus Kupfer, aus den Spiegeln der sich scharenden Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Daraus wird klar, also im Vorhof, oder vor dem Vorhof der Stiftshütte, da war der spezielle Platz, wo Frauen zusammenkamen, um zu beten. Und solche Frauen, die eigentlich den Herrn suchten, wurden von diesen Priestern verführt zur Unzucht. Und Eli greift nicht ein. Immer wieder wird ja das so verwendet, um zu sagen, Eli hat seine Erziehungsaufgabe bei den Jungs nicht erfüllt. Aber wir müssen uns im Klaren sein, die waren erwachsen. Und es ist nicht so, dass wir erwachsene Kinder erziehen müssen und Strafmaßnahmen durchführen müssen. Das ist nicht der Moment. Ja, man muss Kinder erziehen, aber nicht die Erwachsenen. Und erwachsene Kinder, die darf man beraten und muss auch immer schauen, dass man den gebotenen Abstand wahrt. Ist schwierig, oder? Man liebt die Kinder, und wenn man sieht, die gehen in eine falsche Richtung, dann möchte man gerne eigentlich grad alles gerade für sie ordnen und entscheiden. Es geht nicht. Aber beraten, ja. Aber wir müssen doch immer bedenken, 1. Mose 2, Vers 24 ist ein Grundsatz. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das gehört zum Erwachsenenalter, die Eltern zu verlassen. Und dann, nächster Schritt, und seine Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch werden. Das heißt also, auch die Ehe, die eingegangen wird, ist eine neue Zelle, und sie muss abgelöst sein von den Eltern. Und wenn man diese Ablösung nicht vollzieht, dann wird man zur Quelle von vielen Problemen, die es gar nicht geben müsste. aber die sehr verbreitet sind. Ich meine, es ist erstaunlich, sogar C.G. Jung, der ja ein ganz schlimmer, ein gottloser Mann war und seine Tiefenpsychologie ist voll von Esoterik und wirklich gefährlich. Aber als Beobachtung, er hat gesehen, dass der größte Teil der erwachsenen Männer, die sind nicht abgelöst von zu Hause. Und das ist immer wieder ein Problem. Wir sehen das biblisch zum Beispiel bei Abraham. Abraham war verheiratet mit Sarah, lebte in Ur in Chaldea, 1. Mose 11, die letzten Verse. Und eines Tages kam der Ruf Gottes, sein Vaterhaus zu verlassen, seine Heimat und in das Land zu gehen, das Gott ihm zeigen würde. Aber was geschah dann? Abraham war gehorsam, sagt Hebräer 11. Sofort gehorsam und zog aus. Aber wenn wir noch dazu nehmen, 1. Mose 11 am Schluss, dann sehen wir, Tara nahm Abraham und Sarah und sie zogen aus und kamen bis Haran. Der Vater von Abraham hat schließlich sogar die Führung übernommen. Und dabei hat Gott ausdrücklich gesagt, geh aus deines Vaters Haus. Das heißt, er hätte Tara verlassen müssen. Aber Tara kam mit und übernahm sogar die Führung. Und dann gingen sie bis nach Haran. Sie gingen ja über den sogenannten fruchtbaren Halbmond. Der direkte Weg nach Kanaan wäre gefährlich gewesen durch die Wüste. Also das endet leicht tödlich. Darum ging man den fruchtbaren Euphratlauf hinauf nach Norden bis Haran, heutige Südtürkei. Und dort blieben sie hängen. Dadurch erreichte er das Ziel nicht. Und erst als Vater Tara in Haran stirbt, geht Abraham weiter und kommt schließlich ins Land. Und da ist er 75. Also man muss nicht denken, der ist als 20-Jähriger ausgezogen. Aber der Vater hat immer noch alles geleitet. Und das ist nicht biblisch. Also die Ablösung ist wichtig. Aber warum wird dann hier Eli der Vorwurf gemacht, er hätte da seine Verantwortung nicht übernommen? Er war oberster Richter Israels als hoher Priester. Schlagen wir auf, 5. Mose 17. Ich lese ab Vers 8. Wenn dir eine Sache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtssache und Rechtssache und zwischen Verletzung und Verletzung zu schwierig ist zum Urteil, irgendwelche Streitsachen in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Das heißt also, wenn ein Gerichtsfall eintritt, der für die Richter in einer Stadt, die mit Stadtmauer umgeben ist, also schon ein größerer Ort, aber zu schwierig ist. Sie sind überfordert. Dann müssen sie die Sache zum höchsten Gericht weiterleiten. Und das höchste Gericht sollte an dem Ort sein, den der Herr auserwählen wird. Dieser Ort wird in 5. Mose 21 Mal erwähnt, 3 mal, 7 mal. Aber wird nie mit Namen genannt. In der Erfüllung war das dann zuerst Shiloh für Jahrhunderte und später Jerusalem. Also der Ort, den der Herr erwählen wird. Und jetzt Vers 9. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten kommen und zu dem Richter, der in jenen Tagen da sein wird. Und dich erkundigen. Und sie werden dir den Rechtsspruch verkünden. Und du sollst entsprechend dem Spruch tun, den sie dir verkünden werden. Von jenem Ort aus, den der Herr erwählen wird. Und sollst darauf achten, nach allem zu tun, was sie dich lehren werden. Und da sehen wir also, der oberste Richter wird dort sein, an dem auserwählten Ort. Das war da Shiloh. Und der oberste Richter war der Hohepriester. Und auch weitere Priester dort, die sollten den obersten Gerichtshof bilden. Das ist übrigens die biblische Grundlage für den Sanhedrin oder Synedrion im Neuen Testament. Das waren ja insgesamt 71 Richter, also 70 Richter und an der Spitze der Hohepriester. Das war biblisch gesehen die Regierung, die Gott verordnet hatte und der man Gehorsam leisten musste. Wir sehen also, der Richterspruch war ganz definitiv. Sie werden dir den Richterspruch verkündigen. Vers 10, und du sollst entsprechend dem Spruch tun, den sie dir verkünden werden. Von jenem Ort aus, den der Herr erwähnen wird, und du sollst darauf achten, nach allem zu tun, was sie dich lehren werden. Entsprechend dem Gesetz, das sie dich lehren, und nach dem Recht, das sie dir sagen werden, sollst du tun. Von dem Spruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Und jetzt wird es noch stärker. Der Mann aber, der mit Vermessenheit handelt, dass er auf den Priester, der dasteht, um den Dienst des Herrn, deines Gottes, dort zu verrichten, oder auf den Richter, nicht hört, dieser Mann soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein. Also es stand Todesstrafe, wenn man diesem Gerichtshof nicht gehorchte. Nun, Eli war der oberste Richter in Shiloh. Und er muss quasi als oberster Richter, nicht als Vater, muss er seine Söhne zur Rechenschaft ziehen. Und das macht er nicht. Er sagt zwar, warum tut ihr solche Dinge? Er ist gar nicht einverstanden. Aber er geht nicht in seiner Verantwortung dagegen vor und wird so schwer mitschuldig an der Sünde seiner Söhne. Also, es geht da nicht darum, er hat als Vater versagt, sondern er hat als Richter versagt. Aber die Frage ist, wie war das früher mit der Erziehung? Das wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Aber wir müssen fürchten, dass er eben wohl schon früher nicht genügend konsequent war als Vater. Aber noch etwas zu 5. Mose 17. Sehen wir also, der Ausspruch des Sanhedrins ist absolut bindend und es steht Todesstrafe, wer den Ausspruch dieser Richter nicht befolgt. Und das macht das Ganze sehr dramatisch, wenn wir denken in der Apostelgeschichte. Da kommen unter anderem Johannes und Petrus vor den Sanhedrin. Und der Sanhedrin beschließt, ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesu sprechen. Und dann diese zwei Israeliten, die sagen nicht, euch anerkennen wir gar nicht, sondern sie sagen, ob es recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Und so wird klar gemacht, dieser Sanhedrin hat etwas beschlossen, das ganz klar gegen das Wort Gottes verstieß. Und darum hatten sie das Recht zu sagen, das tun wir nicht. Aber interessant ist, sie haben damit nicht den Sanhedrin als Regierung aberkannt, sondern in diesem Punkt haben sie gesagt, dürfen wir nicht gehorchen, wir würden uns versündigen. Aber es ist schon sehr interessant zu sehen, wie absolut das hier gesagt wird, aber doch in Vers 11 mit entsprechend dem Gesetz, das sie dich lehren. Und das war nicht entsprechend dem Gesetz. Denn sie mussten Zeugen sein von der Auferstehung, Zeugen sein von dem Herrn Jesus, dem Messias. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Und nun sehen wir, wie diese Söhne von Eli ungehorsam sind. Vers 25 am Schluss, aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. Und was steckt dahinter? Ihre Herzen waren verhärtet. Und dann heißt es, denn der Herr war willens, sie zu töten. Das bedeutet, dass also schon eine Gnadenzeit bei ihnen vorbei war. Gott gibt jedem Menschen die Gelegenheit, sich zu bekehren. Wir sehen das auch sehr eindrücklich bei dem Pharao in Ägypten. Aber dort sehen wir, wie er sich verhärtet. 6-mal ist er schuld, dass sein Herz hart wird. Und beim 7. Mal, ich will diese Stelle kurz angeben, in 2. Mose, beim 7. Mal ist es so, dass Gott sein Herz verhärtet. Das ist 2. Mose 9, Vers 12. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr zu Mose geredet hatte. Gott wusste das zwar im Voraus. Schon zuvor hat eben Gott davon gesprochen, dass der Pharao nicht hören wird und dass er schließlich gerichtet werden wird. Das ist Gottes Vorkenntnis. Aber der Pharao war nicht dazu prädestiniert, eben sich zu verhärten und verloren zu gehen. Aber Gott wusste es im Voraus. Und Gott hatte ihm Gelegenheit gegeben, umzukehren. Und wir lesen also 6-mal, wie sein Herz verhärtet wurde. Und das 7. Mal hat Gott ihn verhärtet. Aber dann geht es weiter. In Kapitel 9, dort haben wir in Vers 35 die Aussage, und das Herz des Pharaos verhärtete sich. Und er ließ die Kinder Israel nicht ziehen. Und das geht weiter und weiter. Er verhärtet sich. Und man muss eben sagen, ab dem 7. Mal hatte er gar keine andere Möglichkeit mehr. Dort war die Gnadenzeit beendet. Die Gnadenzeit des Menschen ist spätestens beendet beim Tod. Nach dem Tod kann man sich nicht mehr bekehren. Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann das Gericht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die Gnadenzeit schon zu Lebzeiten ein Ende findet. Wir müssen das nicht herausfinden, wann das geschieht. Wir müssen beten für Leute, solange wir beten können. Aber wir lernen da, es gibt ein zu spät. Und beim 7. Mal war es verhärtet. Aber vorher hätte der Pharao sich bekehren können. Und er wollte es nicht. Und dann kam der Moment, wo das Herz endgültig verhärtet wurde. Und das ist auch bei diesen Söhnen zu sehen. Die haben sich so dem Bösen hingegeben und der Moment kam, aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war willens, sie zu töten. Das Gericht sollte über sie kommen. Noch zu dem Thema, die Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Ich habe ja erklärt, die Stiftshütte bestand ja nur aus einem Vorhof. Alles eigentlich sehr klein. Aber in Shiloh wurde eine zusätzliche Mauer hinzugefügt, als Schutzmauer. Und so ergaben sich, weil dieser heilige Bezirk mit den Mauern war sehr, sehr lang, mehrere hundert Meter lang. Von Osten nach Westen ausgerichtet, wie schon erklärt. Und dadurch, dass die Frauen begannen, auch weiterhin, wie schon bei Mose, sich vor dem Eingang zum Vorhof zu versammeln, zum Gebet, und das jetzt hier in einem eingemauerten Bereich, war das bereits ein zusätzlicher Vorhof, da vorne angehängt. Und jetzt versteht man auch, im 2. Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, der Tempel in Jerusalem zur Zeit der Evangelien, bestand aus einem innersten Vorhof mit dem goldenen Haus. Die Rabbiner nannten diesen inneren Vorhof das Lager der Schechina. Schechina ist die Bezeichnung bei den Rabbinern für die Herrlichkeit des Herrn, also diese Wolke, die über der Stiftshütte war, am Tag und nachts als Feuersäule. Und der innerste Vorhof wurde genannt das Lager der Schechina. Und damit erinnerten sie, das entspricht eigentlich der Stiftshütte. Und vorne angeschlossen war ein weiterer Vorhof und den nannte man der Vorhof der Frauen vor dem Nikanor-Tor. Dieses Nikanor-Tor war übrigens etwas ganz Besonderes. Es ist jetzt zwar hier offen, ich zeige das mit dem Pointer, hier ist es offen, man schaut aus dem Frauenvorhof gerade hinein und sieht den Brandopferaltar vor dem Eingang ins Tempelhaus. Dieses Tor war gigantisch aus korinthischer Bronze hergestellt und es galt als das schönste Tor des ganzen Tempels. Die anderen Tore waren mit Silber und Gold hergestellt. Das war aus Bronze, aber es galt als schöner als alle anderen Tore. Und dieser Bereich, eben da voran geordnet, dem innersten Vorhof, das war der Vorhof der Frauen. Und das hat man gebaut in Analogie eben zu den sich scharenden Frauen am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Hier ein Blick in den Frauenvorhof, jetzt mehr als vorher. Und man sieht hier diese 15 halbkreisförmigen Treppen vor dem Nikanor-Tor, das man jetzt besser sieht. Und da sind die professionellen Sänger des Priesterchors und des Orchesters sind da angeordnet, der Dirigent davor. Und da haben sie an den großen Festtagen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, wenn alle Israeliten nach Jerusalem kommen mussten, haben sie da die Psalmen aufgeführt. An normalen Tagen hatten sie einen speziellen Platz in der Nähe vom Altar im inneren Vorhof. Aber an den großen Festtagen, da waren nämlich im Frauenvorhof nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer versammelt. Übrigens sieht man hier diese Galerien da oben, die waren aber exklusiv für die Frauen. Also wenn bei den großen Festen war es dann üblich, die Frauen gingen nach oben auf die Galerien, hatten von daher übrigens eine wunderbare Sicht in den innersten Vorhof und auf die Opfer, auf den Brandopferaltar und zum Eingang des Tempelhauses. Ja, aber das war gewissermaßen die Synagoge unter freiem Himmel im Tempel. Da fanden die Gottesdienste statt im Tempel. Aber es geht alles eigentlich zurück auf 2. Mose und auf 1. Samuel. Warum 15 halbkreisförmige Treppen? Weil das eine Analogie sein sollte zu den 15 Stufenliedern. Psalm 120 bis 134, die sind überschrieben mit Stufenlieder. Und das ist ein Wortspiel. Ma'alot heißt nämlich einerseits Stufe, eine Treppe, und andererseits auch Hinaufzüge, also Reisen hinauf nach Jerusalem. Diese 15 Lieder hat man jeweils gesungen, mit Flötenbegleitung, wenn man aus allen Orten in Israel zu den großen Festen nach Jerusalem hinaufging. Und daran sollten diese Treppen, die das Podium für den Chor und das Orchester bildeten, erinnern. Davor der Dirigent. Und jetzt versteht man auch in den Psalmen, gibt es immer wieder in den Überschriften diesen Ausdruck für den Vorsänger, dem Vorsänger. Ein Psalm von zum Beispiel David. Der Vorsänger, das ist der Menazeach. Und das bedeutet auch im modernen Hebräischen Dirigent. Also der Vorsänger ist gemeint der Dirigent. Eigentlich heißt Menazeach der Überwinder. Warum? Ja, er muss den Eigenwillen des Orchesters überwinden. Ja, er gibt an den Einsatz, er gibt auch an, wo man etwas verlangsamt, das Ritardando. Er führt das Orchester. Da dürfen nicht die Musiker und die Sänger sagen, nein, ich finde es schöner, da ziehen wir das im Rhythmus durch. Nein. Damit der Ausdruck wirklich in die Tiefe geht, machen wir hier eine Verlangsamung, dann sind wir wieder im Tempo. Aber das gibt der Dirigent an, wann a tempo. Und so muss er den Eigenwillen der Musiker überwinden. Wir gehen weiter zu Vers 27. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich dem Haus deines Vaters nicht deutlich offenbart? Und mit Vater ist hier gemeint sein Vorvater Aaron, von dem er abstammte. Habe ich mich dem Haus deines Vaters nicht deutlich offenbart, als sie in Ägypten waren, im Haus des Pharao? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Rauch, Räucherwerk zu räuchern, um das Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus, das heißt der Familie, meines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich in der Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben Israels, meines Volkes. Sieht man, dieser Prophet sagt Eli, nicht nur deine Söhne, sondern ihr mästet euch. Er hat das zwar nicht gesucht und dieses Unrecht gemacht, aber er hat sie gewähren lassen und dann hatten sie Fleisch in Überfülle und dann musste natürlich der hohe Priester auch mit essen. Und da wurde er immer dicker. Und der Herr sagt selber, ihr habt euch gemästet. Das ist nicht normales Essen. Es gibt normales Essen und es gibt Mästen. Und das ist falsch. Und das Gegenteil ist, sich nicht genügend ernähren. Beides ist ein Problem. Und die Hilfe, um hier das richtige biblische Gleichgewicht in der Ernährung zu finden, finden wir sehr schön im Buch des Predigers. Im Buch Prediger lesen wir in Kapitel 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Im Buch Prediger geht es ja um all die Mühen im Leben und die vielen Enttäuschungen, die es gibt. Aber dieses Buch ist nicht einfach ein pessimistisches Buch, denn es ist so aufgebaut, es besteht aus einer ganzen Serie von Teilen und zwar insgesamt eben Einführung und 9, kann man sagen, Aufsätzen. Und immer am Schluss dieser 9 Aufsätze kommt das Thema Freude. Und beim 9. Aufsatz gleich am Anfang. Das Buch ist voll von Freude und es zeigt, wie kann ein Mensch in dieser Schöpfung, die gefallen ist, wirklich Freude erleben. Und da wird auch gezeigt von Salomo, wie er in der sich vom Herrn entfernt hatte und dann versuchte, einfach den Sinn des Lebens in den Freuden hier auf Erden zu finden. Und er sagt, das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann erklärte er aber, wenn man aber in Gemeinschaft ist mit dem Herrn, dann darf man diese Dinge eben mit Dank aus seiner Hand nehmen. Und darum sagt er hier, 2 Vers 24, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Ich meine, in ein paar Minuten werden wir am Tisch sitzen und essen. Und denken wir das mal weg. Wenn jemand sich sagt, ja gut, also das ist jetzt auch nicht so wichtig, das Essen. Aber denken wir das mal weg. Dann merken wir plötzlich, es ist doch wichtig. Und jetzt hier ist es so, wir können rübergehen, einfach an den Tisch sitzen, alles ist da. Aber wenn wir zu Hause sind, man muss sehr viel Zeit aufwenden, um die Rohstoffe einzukaufen. Und damit man diese Rohstoffe überhaupt einkaufen kann, muss man auch schon ziemlich viel gearbeitet haben. Und wenn man die Rohstoffe zu Hause hat, dann muss man sie zuschneiden. Und das ist ja unglaublich, was das für Zeit braucht. Nicht wahr? Nur bis die Tomaten in der Form sind, dass sie eben passend sind für das, was man gerne möchte. Und dann das und das und das. Also der Aufwand ist ja unglaublich groß. Und dann haben wir nicht nur ein Essen. In unserer Kultur sind wir eher gewohnt, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das braucht so viel Zeit. Und dann nachher abtischen, Abwasch, das braucht Also, wenn wir denken, wie viel Zeit wir brauchen, nur für das Thema Essen. Aber wir haben ja auch gesehen, das Essen ist gerade in der Familie mit anderen zusammen so etwas Wichtiges. Weil da ganz entscheidende Dinge geschehen im Familienleben. Darum schon vor Jahrzehnten, als das begann in Amerika, dass Familien gar nicht mehr miteinander aßen. Jeder hat seinen Fastfood, wenn er kam, sagen wir vom Studium oder von der Schule oder was, in Mikrowellen getan und dann für sich gegessen und Fernseher an. Und so eine Viertelstunde kommt ein anderer, macht sein Essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das zerstört. Ganz Wesentliches geschieht eben gerade da. Und darum wird das hier so hoch eingestuft. Und Salomo sagt, ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? So steht es wörtlich im Hebräischen. Also Salomo zitiert hier eigentlich Gott, der spricht. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Der wahre Genuss von irdischen Dingen ist dann, wenn wir es bewusst aus der Hand des Herrn nehmen. Und dann können wir etwas Schönes, ich rede jetzt vom Essen, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die schön sind im Leben. Und wenn wir es ganz bewusst, diese schönen Dinge aus der Hand des Herrn nehmen, dann können wir es in der richtigen Weise genießen. Und dann ist es auch nie ein Mästen und ein Schlemmern. Und dann ist es auch nicht so, man kann auch eine gewisse feindliche Haltung zum Essen haben. Und denkt, ah, super, noch dünner, noch dünner. Ja, bis es krankhaft wird. Und das ist auch ein muss man sagen, ein gestörtes Verhältnis zu dem, was Gott uns gegeben hat. Und das richtige Maß. Also wir müssen das verurteilen, wie dieser Mann mit 98 so schwer war, dass als er fiel, also das hat seinen Tod bedeutet. Aber auch das andere, dass man das verachtet. Und ich habe das mal auch so angewendet in der Seelsorge, als es um Magersucht ging, eben, dass man weiß, überhaupt mal von der Bibel her wieder sieht, was ist die Bedeutung des Essens und dass Gott möchte, dass wir Freude haben am Essen. Und dann kriegen wir ein gesundes Verhältnis. Also, das war ein kurzer Exkurs zu diesem Ausdruck Mästen in 1. Samuel. Und da möchte ich noch kurz weiterlesen. In Vers 30 sagt dann der Prophet, darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen vor mir wandeln in Ewigkeit. Aber nun spricht der Herr, fern sei es von mir. Denn die, die mich ehren, werde ich ehren. Und die, die mich verachten, werden gering geachtet werden. Siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, dass es keinen Greis mehr in deinem Haus geben wird. Und du wirst einen Bedränger in der Wohnung sehen, in allem, was er Gutes tun wird an Israel. Und es wird keinen Greis mehr in deinem Haus geben alle Tage. Und der Mann, den ich dir nicht ausrotten werde von meinem Altar, wird zum Erlöschen deiner Augen und zum Verschmachten deiner Seele sein. Und aller Nachwuchs deines Hauses, sie sollen als Männer sterben. Und dies soll das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne kommen wird, über Hophni und Phinehas. an einem Tag sollen sie beide sterben. Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen und er wird vor meinen Gesalbten wandeln alle Tage. Und es soll geschehen, jeder, der in deinem Haus übrig bleibt, wird kommen, um sich vor ihm niederzuwerfen für eine kleine Silbermünze und einen Laib Brot. Und wird sagen, geselle mich doch einem der Priesterämter bei, damit ich einen Bissen Brot esse. Ein namenloser Prophet. Es ist nicht wichtig, wer es war. Wichtig ist die Botschaft vom Herrn. Und er kündigt Eli und seiner Priesterdynastie das Gericht Gottes an. Da fahren wir dann weiter heute Nachmittag.